Herzlich willkommen zu Lebe gut, deinem Podcast für ein bewusstes, erfülltes und gesundes Leben. Mein heutiger Gast ist Niki Gabel, der als Notfallseelsorger über 16 Jahre hinweg Menschen in Extremsituationen begleitet hat und darüber ein sehr berührendes Buch geschrieben hat. Am Puls des Menschseins. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist, lieber Niki.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, spannend. Dein Buch, die Geschichten über deine Einsätze als Notfallseelsorger. Mich würde als erstes interessieren, wie kommt es dazu, dass du dich entschieden hast, Notfallseelsorger zu werden? Das finde ich schon eine große Herausforderung.
Ja, es war eine Empfehlung des Pfarrers. Ich war sehr lange ehrenamtlich bei der Kirche engagiert, im Gemeindebrief und auch im Kindergottesdienst. Und irgendwann kam der Pfarrer zu mir und sagte, Notfallseelsorger, da gibt es eine Ausbildung, das wäre doch was für dich. Und ich war total verwundert und dachte, ist das was für mich? Weiß gar nicht. Und ich habe mich auf diese 9 Monate darauf eingelassen, bei der Ausbildung, und musste sagen, ich habe festgestellt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr ich mich darauf eingelassen habe, es passt zu mir wirklich sehr gut. Ja.
Und 16 Jahre hast du dieses Amt ausgeübt und am Ende, als du es beendet hast, hast du ein Buch geschrieben. Wie kam es dazu, dass du deine Erfahrungen in ein Buch gebracht hast?
Ja, geplant war das Buch natürlich gar nicht. Es war im September letzten Jahres, wo es mir gar nicht gut ging, wo ich so ein bisschen den Boden unter den Füßen nicht mehr gespürt habe. Es gab Diagnosen im näheren familiären Umfeld, die mich wirklich umgehauen haben. Und ich habe gemerkt, ich kann dieses Ehrenamt gar nicht ausüben, wenn ich kein stabiles Privatleben habe. Und da habe ich mich entschlossen zu sagen, Familie ist jetzt für mich wichtig. Und ich habe gemerkt, es ist ein Bruch. Ich konnte mich gar nicht richtig verabschieden von meinen Kollegen, Kolleginnen. Ich konnte gar nichts richtig beenden, weil andere Dinge einfach so wichtig waren. Und so saß ich abends und habe diese Geschichten einfach geschrieben. Diese Geschichten, die ich erlebt habe. Ja. Und habe dann festgestellt, dass ich endlich abschließen konnte.
Das heißt, du hast die Geschichten, die dieses Buch füllen, aus deiner Erinnerung herausgeschrieben.
Ja, aus meinen Erinnerungen. Wow. Also ich habe da immer so, ich sag mal, Statistik geführt, ohne Namen, ohne Orte. Einfach so ein Datum aufgeschrieben und kurz, was passiert ist. Und da habe ich mich so entlang gehangelt. Und mir war es einfach wichtig, nicht die Highlights oder Geschichten zu schreiben, die sich gut verkaufen lassen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Mir war es einfach wichtig, zu schreiben und langsam Abschied zu nehmen.
Ja. Okay, also um Abschied zu nehmen und auch um es zu verarbeiten ein Stück weit. Ja.
Und auch zu verarbeiten,
Als ich das Buch gelesen habe, war ich überrascht, ehrlich gesagt. Weil unter einem Notfallseelsorger habe ich mir in erster Linie vorgestellt, jemand, der bei Großeinsätzen so seinen Auftritt hat. Ja, also ich habe mir vorgestellt, Unfälle, viel Blaulicht und Chaos und mittendrin quasi so ein Ruhepol, der Notfallseelsorger. Und je länger das Buch geht, desto mehr war ich überrascht, weil es gibt nur eine einzige Geschichte, die du erzählst, wo wirklich, das ist in einer Fabrik, ein Unfall passiert, wo so dieses Szenario ein Stück weit auftritt, das ich erwartet hätte. Ansonsten sind die Geschichten eher still. Also es hat mich überrascht, dass die Einsätze, die du hattest, vorwiegend, zumeist, stille Einsätze waren. Also so kommt es beim Lesen an. Es sind Einsätze, die dich führen in Wohnungen, manchmal in abgelegene Häuser, in Neubaugebiete, und du betrittst Wohnungen und Häuser und auf einmal öffnet sich ein Kosmos und 10 Meter weiter läuft das Leben aber normal. Das war für mich so eine Überraschung, welche Szenarien sich da öffnen,
ja,
und wie diese Begegnungen und diese Schicksale, die du schilderst, doch oft im Verborgenen stattgefunden haben.
Ja, ja. Es gab natürlich auch die Einsätze, wie du sie schilderst, diese Großeinsätze. Wie gesagt, mir war es wichtig, in meinen Geschichten nicht reißerisch zu schreiben und jedem so die Würde noch zu lassen in all dem Geschehen. Und von daher habe ich mir eher diese Geschichten ausgesucht.
Wie läuft denn so ein klassischer Einsatz als Notfallseelsorger ab? Also du hast Bereitschaftsdienst,
ganz genau.
Du hast das Telefon, und schildere doch mal, wie so ein Einsatz abläuft.
Ja, wir mussten uns in einen Plan 4 Wochen im Voraus eintragen und hatten eine 12 Stunden Bereitschaft. Also das bedeutet von morgens um 7 bis abends um 7. Oder natürlich umgekehrt. Mhm. Und dadurch, dass ja meine Familie sehr jung damals war, ich war ja 34, habe ich immer die Abenddienste genommen, also von abends 19 Uhr bis morgens 7 Uhr. Und wir bekamen einen Anruf von der Leitstelle. Und das schildere ich ja immer sehr schön in dem Buch. Und es wurde gesagt, unsere Unterstützung wird hier benötigt.
Kurz die Frage, wer entscheidet, dass die Unterstützung benötigt wird? Sind es die Einsatzkräfte vor Ort? Also wer kommt auf die Idee?
Ja, also zum einen wurde das vom Rettungsdienst angefragt bei der Leitstelle. Mhm. Zum anderen, das ist auch sehr häufig vorgekommen, schaut die Polizei, ist das was für uns? Nein, der Rettungsdienst sagt, ist das was für uns? Nein. Für wen könnte es denn sein?
Ja,
ja, dann ist es halt für die Notfallseelsorge.
Okay.
So war es auch ab und an. Mhm. Ja.
Okay, das heißt, ihr fahrt dorthin?
Wir fahren dorthin.
Und ihr seid immer zu zweit?
Und wir sind immer zu zweit, ganz genau. Also in unserem System waren wir immer zu zweit. Es gibt ja auch andere Notfallseelsorgesysteme, die sind allein. Aber ich finde dieses zu zweit einfach sehr wichtig, weil in diese Ungewissheit geht man mit einem Menschen, den man kennt.
Mhm.
Und das ist auch kann sehr tröstlich sein.
Ja, okay.
Ja.
Und dann, da werden wir gleich drüber reden, dann kommen die Einsätze. Lass uns nochmal schauen, was ist, wenn der Einsatz vorbei ist. Also wenn ihr den Ort, den Tatort, wie auch immer, dann verlasst, gibt es dann noch eine Aufarbeitung, eine Dokumentation, oder geht dann jeder wieder für sich nach Hause?
Ja. Das ist auch unterschiedlich von Einsatz zu Einsatz. Häufig hat man nach dem Einsatz einfach noch mit dem Kollegen, mit der Kollegin darüber gesprochen. Wenn ich zu Hause war, habe ich den Einsatzbericht geschrieben und auch so einen Reflexionsbogen. Und einmal im Monat hatten wir die Möglichkeit gehabt, in so einer Supervision drüber zu sprechen.
Mhm.
Und letztendlich, wenn man gemerkt hat, 2-3 Tage später nach einem Einsatz, da ist noch was, hatte man auch immer wieder die Möglichkeit gehabt, zu sprechen und darüber zu erzählen.
Ja, ja. Schauen wir doch mal auf die Geschichten in deinem Buch Am Puls des Menschseins. Der Untertitel des Buches lautet Geschichten vom Tod über das Leben. Gibt es so eine Geschichte, wo du sagst, das ist eine, die dich besonders berührt, die du vielleicht auch mal jetzt schildern möchtest?
Alle Einsätze haben mich berührt.
Mhm.
Natürlich haben mich die Einsätze mit den plötzlichen Kindstoden noch mehr berührt.
Ja. Also das fällt mir auf, dass jede Geschichte ihre eigene Farbe hat. Und hinter jeder Geschichte taucht nochmal ein Kosmos auf für sich. Ich kann vielleicht mal eine herausgreifen, die mich besonders berührt hat. Wie gesagt, mir geht's genauso wie dir. Ja, jede Geschichte hat so ihre eigene Farbe. Und manche haben mich auch tatsächlich nicht losgelassen. Eine davon hat mich besonders berührt, und zwar handelt die von einem Einsatz in einem Neubaugebiet. Also eine junge Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, Junge und Mädchen in einem Neubaugebiet, und du beschreibst es so, wie er dorthin kommt, wie alles so neu, so perfekt, so sauber ist. Und
da muss alles stimmen, gell?
Ja, es ist so eine heile Welt.
Doch nicht.
Ja. Genau, die du skizzierst. Ja. Und die Situation ist die, dass der Vater sich mit dem Motorrad auf eine Spritztour begibt und dabei einen Unfall hat. Und die Ehefrau wartet auf ihn und ist schon beunruhigt. Und als ihr klingelt, macht sie euch die Türe auf und sie sieht euch, also die Polizisten und euch zwei als Notfallseelsorger.
Ja.
Und in dem Moment weiß sie, was geschehen ist. Und dieser Moment und dieser Schrei, den du schilderst von dieser Frau, der zerreißt etwas. Etwas, was zuvor heil war. Und du hast viele Geschichten, wo ich den Eindruck habe, da ist davor schon was zerrissen. Weißt du, da ist der Tod eingetreten durch eine Türe, wo davor schon etwas unheil war. Dann trifft der Tod nicht so sehr, wie jetzt in eine Situation hinein, wo davor so eine Bilderbuch Silhouette gezeichnet, sage ich mal, weißt du?
Okay.
Und du schilderst, dass ihr euch aufgeteilt habt. Deine Kollegin ging zu der Mutter und du warst dann bei den Kindern und im Kinderzimmer. Und das Zweite, was mich daran berührt, ist, wie du mit der Trauer des Jungen in Kontakt kommst. Und du unterscheidest am Ende dieses Kapitels oder dieser Erzählung, wie Erwachsene trauern im Unterschied zu Kindern. Magst du das mal schildern, wie du das wahrgenommen hast?
Ja, Kinder trauern anders als Erwachsene. Erwachsene trauern häufig am Stück und die Kinder sind so wie so Pfützenspringer. Sie springen rein in die Trauer und springen auch wieder raus. Und das geht relativ schnell und zügig. Und das beschreibe ich auch so in dieser Geschichte.
Mhm. Ja, weil zum Ausdruck kommt, dass ihr mitten in dieser Zeit, die ihr miteinander teilt, das Kind dann anfängt, Erinnerungen zu teilen und dann auch mal lächelt oder kurz lacht, wo du schilderst, wie Erwachsene eher so einen Mantel über die Schultern legen, wo es schwer wird, und Kinder eben es schaffen, innerhalb kurzer Zeit auch die emotionale Lage zu wechseln.
Ja.
Also dein Pfarrer hat dich angesprochen, ob du Interesse hättest, als 34-Jähriger ehrenamtlicher Notfallseelsorger werden zu wollen. Ja. Ich kenne es aus Baden-Württemberg so, dass man quasi beruflich ein kirchliches Amt braucht, um Notfallseelsorger werden zu können. Jetzt ist es in Hessen offensichtlich so, dass man ehrenamtlich ausgebildet werden kann in 9 Monaten. Zum Notfallseelsorger. Das finde ich schon sportlich, weil das, was du schilderst und das, was du machst, ist doch hochanspruchsvoll. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, ins kalte Wasser geschmissen worden zu sein?
Ja, also ich glaube nicht, dass es in Hessen anders ist. Ich glaube eher, dass verschiedene Notfallseelsorgesysteme anders laufen. Mhm. Und natürlich kenne ich auch in Rheinland-Pfalz einige, die durch Pfarrer getragen werden, aber auch mittlerweile ist es so, dass viel umstrukturiert wird und dass die Pfarrer doch gar keine Zeit mehr haben. Mhm. Und ins kalte Wasser wurde ich nicht geworfen, weil diese 9 Monate waren einfach wichtig, um zu reifen. Wir haben sehr viele Rollenspiele gemacht und es war anfangs auch so, dass ich nur Einsätze mit einem sehr erfahrenen Notfallseelsorger oder Notfallseelsorgerin machen konnte. Mhm. Ja, und irgendwann war ich mal der sehr Erfahrene.
Mhm. Kannst du rückblickend sagen, was für dich die größte Herausforderung war in diesem Prozess, in diesen 9 Monaten, vielleicht auch in deinen ersten Einsätzen? Was hat dich am meisten herausgefordert?
Das Warten auf den ersten Einsatz. Da hat man dann die Ausbildung gemacht und und hat durchaus vielleicht 3-4 Monate nur Bereitschaft gehabt, ohne einen Einsatz zu haben. Und dann einfach zu schauen, wann kommt mein erster Einsatz. Aha. Und der erste Einsatz beschreibe ich ja auch sehr schön in meinem Buch, wie zwei, die einfach aus ihrer Welt mal ausbrechen wollten, sich verirren und merken, sie kommen mit der anderen Welt gar nicht zurecht. Mhm. Das war mein allererster Einsatz. Und das war kein Lehrbucheinsatz, den man so kennt.
Also wir erzählen jetzt nicht, worum es in dem Kapitel geht, gell? Weil man darf das Buch ja auch kaufen.
Ja, da würde ich mich freuen.
Aber was mich interessiert ist, was dir in diesem ersten Einsatz, kannst du dich erinnern, was dir da noch durch den Kopf ging? Also das ist das erste Mal, du bist quasi jetzt auf der Bühne, jetzt zählt's und es gibt keine Probe mehr und jedes Wort, jeder Moment ist jetzt bedeutungsvoll. Kannst du dich noch erinnern an diesen Moment?
Wow. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich an vieles daran erinnern, aber was genau ich gedacht habe und was genau in mir vorging, das weiß ich gar nicht mehr.
Und rückblickend ging es gut für dich aus deiner Situation?
Und rückblickend ging es gut, ja.
Im Lesen des Buches kamen mir Erinnerungen an Situationen, die ich selber erlebt habe. Und eine Situation, die auftauchte, der beste Freund meiner Eltern ist verstorben. Sie waren morgens noch zusammen bei einem Fest und er ist mit seiner Frau nach Hause gegangen und hat sich hingelegt und wollte den Mittagsschlaf machen. Und wie sie denkt, jetzt könnte er aber langsam wieder aufstehen, geht sie ins Schlafzimmer und will ihn wecken und merkt, dass er nicht mehr atmet. Also das war so ein Moment, wo der Tod auch hereinbrach und sie hat dann gleich meine Eltern angerufen, weil sie waren morgens ja noch zusammen bei einem Fest.
Ja.
Und die sind dann auch gekommen und sie waren natürlich alle schockiert. Mhm. Und der Pfarrer kam dann auch und er hat dann diesen Moment mit ihnen geteilt. Im Rückblick, ja, aber was meine Eltern erzählt haben im Rückblick, sie fanden die Situation total angespannt, weil der Pfarrer saß dabei und sie haben immer darauf gewartet, dass er jetzt irgendwas sagt. Dann sage ich, ja, was habt ihr denn erwartet? Was hätte er denn sagen sollen?
Ja.
Ha, keine Ahnung, aber irgendwas Tröstliches oder irgendwas, aber der saß nur da.
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, was haben sie eigentlich erwartet? Und im Lesen deines Buches fiel mir auf, dass du immer wieder zu Beginn bei einem Einsatz in ein oder zwei Sätzen auf den Punkt bringst, worum es hier und jetzt geht. Das ist wie wenn du einen Rahmen dem Ganzen gibst. Also ja. Beispielsweise so ein Satz wie, ich bin jetzt einfach da und lass sie nicht alleine.
Ja.
Und als ich den Satz gelesen habe, das erste Mal, dachte ich, genau, das ist es. Du klärst mit diesem einen Satz den Rahmen.
Ja.
Ich bin jetzt da, solange sie es wünschen.
Ja.
Und dadurch öffnet sich ein Raum. Und rückblickend dachte ich, meinen Eltern hätte es vielleicht gut getan, wenn der Pfarrer gesagt hätte, wissen Sie was, ich bin jetzt einfach da, damit Sie nicht alleine sind.
Mhm.
Weil er das aber nicht gesagt hat, haben sie halt immer drauf gewartet, ja, sagt er jetzt was? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Da wurde mir deutlich, wie wichtig es ist, den Rahmen zu setzen.
Ja.
Und dadurch kann sich was öffnen. Und was sich durchzieht wie ein roter Faden durch deine Geschichten ist ja, oder deine Erlebnisse, ist die Stille.
Ja.
Weil was will man in diesen Momenten sagen?
Man kann ganz viel sagen. Man kann ganz viel sagen, aber es braucht es manchmal nicht.
Mhm.
Und auch wenn wir von Stille sprechen, dann heißt es, dass wir nicht gesprochen haben. Aber in der Stille passiert so viel. Also wir könnten es rein theoretisch jetzt hier mal ausprobieren, aber wir sind ja ein Podcast und es wäre ja schwierig, jetzt 5 Minuten mal nichts zu sagen, um mal zu gucken, wie wirkt das?
Ja.
Also es ist doch schon ganz viel Leben auch in der Stille, ne, muss man sagen. Im Schweigen.
Ja, und mein Eindruck ist, dass es uns tatsächlich oft schwerfällt, die Stille auszuhalten.
Ja.
Gab es Momente, die dir schwer gefallen sind, die Stille auszuhalten? Oder ist das ein Übungseffekt, dass du sagst, irgendwann war das für mich eine Routine oder fiel es mir leicht?
Also am Anfang fiel es mir nicht so einfach.
Mhm.
Weil man ja immer denkt, man muss irgendetwas sagen.
Mhm.
Aber wer sagt das, dass man irgendetwas sagen muss?
Mhm.
Und ich hatte mal in sozialen Medien gefragt, welche Worte haben euch geholfen in schwierigen Situationen? Und ich bekam die Rückmeldung, keine Worte.
Mhm.
Und das hat mich so bestärkt im Nachhinein. Keine Worte haben geholfen.
Mhm.
Es wird schon alles wieder gut.
Ja.
Oder du bist noch so jung, um Gottes Willen.
Oh, ja.
Das sind Ja.
Ja.
Keine guten Worte.
Ja, ja, das erinnert.
Die sind nicht hilfreich, ja.
Das erinnert mich an eine Begebenheit, wie mir eine Frau erzählte, deren Sohn gestorben ist, dass viele sie besucht haben und viele hatten eben so Floskeln, ja, gut gemeinte Ratschläge, ja, wie das wird schon wieder oder für irgendwas wird es gut sein, wie auch immer.
Ja.
Und sie sagt, und eine Person kam und die hat mit mir die Stille ausgehalten. Mhm. Und als ich geheult habe, war dieses Gegenüber einfach da und hat meine Hand genommen und gehalten.
Ja.
Und dann hat sie was gesagt, was mich echt beeindruckt hat, nämlich diese eine Person hat was dagelassen, was mich lange Zeit getragen hat, nämlich einen Trost.
Aha.
Und beim Lesen deiner Geschichten kam mir das, weil, weißt du, wo ist das Ende? Mir fällt auf, da gibt es zum Beispiel die Geschichte an Heiligabend, wie du zu einer Familie gehst, ja, wo der Vater ausstirbt und du bist dann die ganze Nacht dort.
Ja.
Und ich habe gemerkt beim Lesen, mir würde es schwer fallen, jetzt zu gehen und diese Familie zum Beispiel, es gibt ja andere Geschichten, zurückzulassen. Und manchmal ist doch so, dass wir Angst haben, uns in etwas hineinzubegeben, aus Furcht, wie komme ich denn wieder raus?
Ja.
Und bei dir ist ja professionell, gell? Es ist dann Zeit zu gehen, ihr verabschiedet euch, aber wie kannst du es zurücklassen?
Ja.
Und wie hast du die Menschen auch zurückgelassen? Weißt du, wie ich meine?
Also,
du bist aus dieser dichten Atmosphäre raus, ja.
Ja. Unser einen Satz war ja ganz klar oder ist ganz klar auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Und wir versuchen, aus den Stolpersteinen Trittsteine zu machen. Und das geschieht sehr gut in den ersten 1, 2, 3 Stunden. Aber danach verabschieden wir uns. Mhm. Und meistens merkt man es, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Dann verändert sich das Geschehen.
Mhm.
Und da kann ich noch nicht mal richtig beschreiben, was verändert sich. Aber man merkt, dass es verändert sich was.
Mhm.
Und dann ist es auch Zeit zu gehen.
Und wenn du dann diesen Ort verlässt und du sitzt im Auto und du fährst wieder heim,
ja,
kannst du dann auch die Menschen gut lassen? Weil du überlässt sie ja jetzt, und das meine ich jetzt nicht moralisch, gell, sondern einfach existenziell, du überlässt sie ja jetzt ihrem Schicksal.
Ja. Natürlich haben wir immer geguckt, dass es irgendwelche Personen gibt, die einfach dann noch da sind.
Okay.
Oder die kommen. Und manchmal haben wir auf die Kinder gewartet, die erwachsenen Kinder, die nach 2, 3 Stunden zu uns gekommen sind oder zu dem Elternteil beispielsweise. Oder wir haben auch geschaut, wenn wir das Gefühl hatten, wir können hier einen Menschen nicht allein lassen, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen. Auch da hat man eine Lösung gefunden. Aber letztendlich sind wir gegangen. Wir haben häufig auch den Ortspfarrer informiert, dass er einfach auch mal die nächsten Tage mal vorbeigucken kann.
Okay, also aber das heißt, genau, ihr habt immer so eine Brücke geschlagen, was es denn ja auch leichter macht, es zurückzulassen. Ich möchte nochmal auf die Stille eingehen, was du gerade gesagt hast. Man kann viel sagen in diesen Momenten, gell, aber die Frage ist, was trägt. Und wenn ich nochmal auf diese Geschichte an Heiligabend zurückkomme, du stehst mit diesem Jungen in der Küche und du schilderst, wie du erstmal Fragen stellst und es kommen nur ganz kurze, abgehackte Antworten und irgendwann merkst du, das bringt jetzt nichts, gell?
Ja.
Und dann entsteht dieser Raum der Stille.
Ja.
Und mein Eindruck war beim Lesen, da ging es nicht nur um das Nonverbale, sondern es ist wirklich, wie wenn sich da ein Raum öffnet, ein unsichtbarer Raum, der was durchscheinen lässt, wo irgendwie Heilung geschehen kann. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ist tatsächlich nicht zu beschreiben, aber das Gefühl war da. Und am Ende, als du dich verabschiedest, geschieht was Überraschendes.
Ja.
Du erinnerst dich, magst du erzählen?
Auf alle Fälle, ja. Er hat sich am Ende bei mir bedankt und hat mich umarmt. Und ich habe gefragt, warum umarmst du dich, warum bedankst du dich? Und er hat gesagt, danke, dass Sie da waren, dass ich nicht allein sein musste. Und die ganze Nacht habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte ich denn sagen, was könnte ich denn tun, was könnte denn hilfreich sein? Und so war es, das mit aushalten, ohne mitzuleiden, was dem jungen Jugendlichen geholfen hat.
Also das Aushalten.
Mit Aushalten
dieser Situation. Ja. Nichts sprechen müssen.
Ja.
Das ist ja etwas Grundsätzliches, was da durchscheint. Wir sind in unserer Gesellschaft, wenn ich mal so ein bisschen den Fokus verändere, ja schon darauf aus, etwas zu tun. Und wenn wir nichts tun können, macht es uns ja manchmal ein bisschen auch Angst, ne? Verunsichert. Ja. In dem Moment, so wie du es schilderst, ging es dir ja auch so. Was kann ich jetzt sagen, was kann ich tun? Und dann in diese Ruhe zu kommen und zu merken, okay, es genügt, da zu sein. Ja. Was zeigt sich da grundsätzlich über das, was uns als Menschen gut tut, vielleicht in diesen Extremsituationen, aber auch darüber hinaus. Wie wichtig ist dieses Dasein? Weißt du, was lässt sich darüber vielleicht auch sagen? Nichts.
Ja, ich habe gerade im Kopf, ganz viele hatten tatsächlich niemanden gehabt, der da war. Und ganz viele Menschen leben seit 20, 30 Jahren in einem Ort. Und wenn es hart auf hart kommt, gibt es niemanden, der einfach kommt.
Was bedeutet es, wenn da niemand kommt für die Menschen?
Einsamkeit.
Und das ist das, was ich vorher meinte, als ich gesagt habe, in diesem Neubaugebiet, weißt du, da war so eine heile Welt, die da zerbrach. Und ja. In manchen Begegnungen, die du schilderst, da ist diese Einsamkeit so
ja.
greifbar. Also ich sag mal, Stichwort Melissengeist.
Ja. Ja. Einsamkeit ist ein großes Thema.
Ja, und
Einsamkeit ist ein großes Thema.
Und du kommst in diese Einsamkeit manchmal an dem Punkt, wo es zu spät ist oder wo es sich nochmal ganz besonders ja auch zeigt, ja. In dieser extremen Situation?
Als Notfallseelsorger bin ich häufig gekommen, wenn es zu spät war. Mhm.
Ja.
Es ging immer um Leben und Tod. Und deshalb sind es ja auch Geschichten vom Tod über das Leben geworden.
Mhm. Mhm. Mein Eindruck ist allerdings für die zurückbleiben, war es nicht zu spät. Gab es Momente, die gab es sicherlich, aber kannst du vielleicht dich an prägnante erinnern, wo du das Gefühl hast, boah, dieser Moment verändert mich. Das ist nachhaltig.
Es gab viele Einsätze, wo der überlebende Partner gesagt hat, ja, wenn wir mal in Rente sind, haben wir uns immer vorgestellt, dieses oder jenes zu tun, diese Reise zu machen oder und das war sehr häufig. Und auch als mein Vater sehr schwer krank war und starb, er hatte auch gesagt, wenn ich mal Rentner bin, dann möchte ich noch ganz viel erleben. Mhm. Und das mache ich mittlerweile anders. Mhm. Ich schaue einfach auf den Moment und wie wichtig mir manche Dinge sind. Mhm. Weil ich weiß auch nicht, wenn ich sage, auch in 10 Jahren oder dann möchte ich meine Idee umsetzen, ob es überhaupt noch brisant ist, mhm. ob es mich noch trägt. Ne? Also früher als Jugendlicher, da hätte ich gern ein Tattoo gehabt. Ja. Mhm. Mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich auch gar kein Tattoo trage. Ja. Aber das hätte mir gut gefallen.
Ich übersetze jetzt mal für die Schwaben ein Tattoo.
Ein Tattoo? Was habe ich gesagt?
Tattoo. Nein,
Tattoo.
Ja, das ist halt hessisch.
Ein Tattoo.
Genau.
Aber sowas schneiden wir ja raus. Ne?
Nein, natürlich nicht.
Das stimmt nicht.
Oh mein Gott.
Ja, aber weißt du, jetzt auf die Frage, was dich da verändert hat, das ist ja Lebensweisheit. Also durch diese Begrenzung, die dir bewusst wurde, durch deine Einsätze und dieses nicht mehr aufschieben, sondern zu wissen, wir wissen nicht, was morgen ist, kriegt ja das Hier und Jetzt eigentlich nochmal mehr Wert. Das ist das, was du schilderst, gell?
Ja.
Dieses Nicht-Warten auf morgen, weil du eben zu oft gesehen hast, wie schnell es geschehen kann, dass es dieses Morgen nicht gibt. Und ich glaube, diese Ambivalenz, auf der einen Seite jetzt da nicht in die Angst zu verfallen und gelähmt zu sein, weil es kann geschehen von jetzt auf nachher. Das ist deine Erfahrung. Also sich nicht lähmen zu lassen und auf der anderen Seite eben diese Dankbarkeit zu entwickeln. Das scheint mir eine Kunst zu sein. Und so wie du schilderst, bist du über diese Jahre dem näher gekommen.
Also immer, wenn es menschelt, dann bin ich gern dabei. Mhm. Und ich bin Berufsbetreuer, da menschelt's auch immer. Mhm. Und ich bin Amtsvormund, auch da menschelt's. Mhm. Und das ist einfach mein Ding. Und würdest du mich heute in einer Rechnungswesenabteilung stecken?
Ja.
Und dann könnte ich auch schön mit den Zahlen jonglieren, aber das ist keine Leidenschaft von mir. Und das würde ich nicht gut hinbekommen.
Ja. Und doch würde ich aber sagen, es ist ein Unterschied, ob man Sport macht oder Extremsportler ist. Also ob man mit Menschen zu tun hat oder eben dann in diese Extremsituationen hineingeht. Aber du hast ja vorher gesagt, dein Pfarrer hat dich damals angesprochen. Also vielleicht war es ja auch wie so ein, manchmal braucht es das, gell, dass jemand einen anstupft und sagt, ich sehe da was in dir, was du vielleicht noch gar nicht siehst, aber du kannst das bestimmt.
Ja.
Und hat dich das irgendwie geprägt, weißt du, dass da jemand war, der gesagt hat, komm, mach das, der dich quasi berufen hat, ich sage es in Anführungsstrichen.
Also ich habe ganz viel Zuspruch in meinem Leben gegeben und auch ganz viel Zuspruch bekommen in meinem Leben.
Und das trägt dann auch.
Und das trägt. Mhm.
Ja.
Jahre später hatte ich auch das Angebot bekommen, Fußballtrainer zu werden oder auch in die Ortspolitik zu gehen. Aber da merkte ich gleich, nee, da bin ich nicht der richtige Mann.
Ah, okay. Ja, aber das heißt, man muss auch nochmal gut unterscheiden, wo sage ich ja, wo ist wirklich etwas, was mich im Herzen trifft.
Ja, auf alle Fälle.
Und wo
auf alle Fälle.
Muss ich mich auch abgrenzen.
Und das Schöne ist, ich kann wirklich sagen, dass ich in meinem Leben sehr viele Dinge gemacht habe, die mich erfüllt haben und die ich mit Freude gemacht habe. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich die nicht mehr mit Freude mache, dass ich da Veränderung, dass ich die verändern konnte und auch verändert habe. Und auch da gehört Mut dazu, auch wenn man sich beruflich verändert und hat eine Familie und kleine Kinder.
Mhm. Ja. Ja.
Und da ist es auch schön, wenn die Frau Verständnis hat und sagt, ja, mach es. Mhm. Das passt vielleicht besser zu dir.
Auch wenn nachts dann mal das Telefon läuten kann, gell? Also da ist sie ja dann auch mit davon betroffen, ne? Ja.
Meine Frau war immer mit betroffen, ja.
Wahrscheinlich auch, wenn du wieder zurückkehrst.
Bei jedem Einsatz.
Genau.
Nein, beim Zurückkehren eher nicht.
Eher nicht, okay.
Nee, ja. Also kann man sich ja leise verhalten. Ne?
Okay. Wir haben jetzt viel über das Leben gesprochen, gell? Über dein Leben und über das Leben, das dir begegnet ist. Wenn man so oft erlebt, wie das Leben plötzlich auch zu Ende gehen kann, dann abschließend die Frage, was bedeutet für dich, lebe gut?
Lebe gut bedeutet für mich Frieden und Freiheit und die schönen Momente im Leben einfach zu erkennen und dankbar zu sein. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist diese bunte Vielfalt, die uns bereichert. Das ist für mich Lebe gut.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in die Arbeit eines Notfallseelsorgers. Sehr berührend, sehr tiefgehend und humorvoll. Das ist das Schöne. Herzlichen Dank, Niki Gabel.
Ja, danke auch.
Am Ende des Buches weist du darauf hin, dass man sich gern mit dir in Verbindung setzen darf. Also du lädst aktiv dazu ein.
Ja,
das darfst du jetzt gern auch machen. Worüber freust du dich?
Ja, ich freue mich zuerst, dass das Buch gekauft wird, dass es gelesen wird, Stück für Stück, dass ich Rückmeldungen bekomme und vielleicht von dem einen oder anderen eingeladen werde zu einer Lesung und zu einem Austausch. Ich glaube, es ist nämlich wichtig zu reden über Notfallseelsorge, über Trauer, über Trost und über Tod.
Ich kann es bestätigen. Ich habe das Buch gelesen, nicht in einem Zug. Das geht nicht.
Ja.
Dafür ist es viel zu dicht.
Ja.
Ich habe das Buch gelesen, Stück für Stück, und ich kann sagen, es steckt sehr viel Poesie in diesem Buch. Und es schimmert ganz viel durch über das Leben. Es lohnt sich in jedem Fall, dieses Buch zu lesen und auch zu kaufen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, aber in Dosen, ja, weil es schon auch konfrontiert. Ja, und dazu laden wir jetzt auch die Hörer ein, wenn Ihnen das Buch Am Puls des Menschseins, Geschichten vom Tod über das Leben, wenn Sie sich dafür interessieren, das Buch ist erschienen beim Eschbach Verlag und kostet 14 Euro. Sie können dieses Buch in jeder Buchhandlung erwerben und gerne auch direkt über den Patmos Verlag. Das war unser Podcast Lebe gut mit einer neuen Folge, heute mit Niki Gabel, dem Notfallseelsorger. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und hören und lesen uns wieder, wenn Sie möchten, am letzten Sonntag im September. Bis dahin bleibt mir zu sagen, leben Sie gut und bleiben Sie behütet. Alles Gute und auf Wiederhören.